wollen wir uns vor dem Intro noch auslassen über die Moderatoren von The Zone?
Ja, können wir machen, ja.
Oh, ist das gedämpfte Wut oder was ist das?
Ja, ist der Glühwein.
Ja.
Der dämpft mich jetzt. Ja, also ich fand, eigentlich finde ich insgesamt die Kommentatoren bei The Zone gar nicht so schlecht. Ja, oder ja. Um es jetzt mal typisch deutsch zu sagen. Aber als sie da mit dem Big City-Scheiß angefangen haben, habe ich mich direkt aufgeregt.
Total ärgerlich oder völliger Unsinn war ja, als sie dann noch erwähnten, seitdem Hertha BSC unter Big City Club firmiert. Alter, wäre ich ja beinahe an die Decke gegangen. Und normalerweise neige ich nicht dazu, jetzt über Moderatoren zu schimpfen. Ich habe immer den Eindruck, es gibt zu viele Leute, die sich an den auslassen. Auch unbegründet oder manchmal aus Frust über den Spielverlauf. Aber die haben ja heute überhaupt nicht mehr aufgehört, darüber rumzureiten oder darauf rumzureiten.
Ja, denen fällt nichts Besseres ein. Das ist es halt einfach, ne? Das ist halt auch leicht. Das ist natürlich eine Vorlage, auf die man immer gerne wieder leicht draufspringen kann. Das ist natürlich, kommentieren leicht gemacht.
Also ich habe immer den Eindruck, es ist mal bei dem einen oder anderen auch eine Form der Antipathie gegenüber dem Verein. Ansonsten kann ich mir das manchmal nicht mehr erklären. Das mit dem selbsternannten Big City Club, da rolle ich ja auch nur noch die Augen inzwischen, aber mein Gott, das ist doch deren Beruf. Die sollten es doch eigentlich besser wissen, dass das eigentlich vom Investor kommt und nicht von Hertha. Und ich habe noch keinen Hertha-Fan erlebt, der sagt, ich bin der Big City Club. Den satirischen Ansatz vom entsprechenden Twitter-Account finde ich ja sehr gut. Aber
der ist gut, ja. Genau, mit den Tassen und alles. Ja, aber wie gesagt, wie du schon, das sicherlich hängt es damit zusammen, wenn denn jemand noch nicht so die Sympathien für Hertha hat, ist es ein leichtes, sich denn darüber immer spöttisch zu äußern. Ne? Das ist der einfache Weg. Ne?
Ich glaube, das ist auch vor allem dieser spöttischer Aspekt. Wie sagt man?
Ja, doch. Der spöttische Aspekt? Ja, doch, doch.
Doch, der wird es wahrscheinlich sein. Ja, ehe ich mich jetzt noch mehr verspreche, dann lass uns das Intro machen und dann geht's los.
Gut.
Exil-Herthaner. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Herthaner, ich bin Bremchen. Ich grüße euch hier aus Hessen, aus dem Rhein-Main-Gebiet zur 74. Folge des Exil-Herthaner-Podcasts. Und bei mir ist wie ganz oft der beste Feuerwehrmann der Welt, der Dennis.
Hallo.
Ja,
immer grüß öfter.
Grüß dich.
Immer wieder mal.
Ich hatte letztens nachgeguckt, in wie vielen Folgen du schon dabei bist und du bist ganz deutlich, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, aber.
Nein, aber.
Es waren viel, 20 müssten es gewesen sein.
Echt, doch so viele? Krass.
Ja, annähernd. Also ich glaube, ich hatte jetzt nicht durchgezählt, aber es waren dann doch viel.
Ich fühle mich geehrt.
Ja, gerne, klar. Feuerwehrmann, dann lass uns doch gleich mal mit dem ersten Thema anfangen, denn eine Nachricht hat sich ja verbreitet wie ein Lauffeuer am Montag.
Oh.
Pal Dardai hat als Trainer bei Hertha BSC aufgehört. Also eigentlich hätte ich jetzt noch als nächstes sagen müssen, er wurde gefeuert, aber das
stimmt. Und es wurde ein Feuerwehrmann geholt, ja.
Und ein Feuerwehrmann, ja, stimmt. Es wurde, er ist ja nicht gefeuert, weil er bleibt ja noch beim Verein. An sich finde ich es natürlich schade, aber es gab natürlich auch Gründe, ihn gehen zu lassen, obwohl er ja immer Feuer und Flamme für den Verein war. Vielleicht können wir es ja mal ein bisschen auseinanderfriemeln, nämlich Pal Dardai geht und Korkut kommt. Vielleicht ist es besser, das getrennt zu bewerten. Der Zeitpunkt war überraschend, glaube ich, für die meisten, aber inhaltlich gab es durchaus Gründe zu sagen, ja, kann man machen. Ist eine Entscheidung, die man Bobic nicht zwangsläufig quernehmen muss.
Ja, stimme ich zu. Also ich bin ja so ein Dardai-Sympathisant und ich weiß, es gibt auch welche, die von Anfang an gesagt haben, das ist Quatsch, mit Dardai das nochmal zu machen. Und über Dardai haben wir schon oft gesprochen. Vom Zeitpunkt her war ich auch überrascht, auch wenn jetzt da die Spiele so unglücklich gelaufen sind und das Derby so blutleer war. Aber man hatte trotzdem eigentlich das Gefühl, nee, das wird jetzt so durchgezogen. Und Aber es ist nachvollziehbar, weil ich auch einfach einsehen muss, da der hin oder her, dass zuletzt einfach bestimmte Dinge sich nicht weiterentwickelt haben, beziehungsweise immer wieder passiert sind, also nicht positive Dinge, ja. Sei es entweder diese Gegentreffer in der letzten Minute oder halt diese fehlende Mentalität, obwohl das ja sonst immer so sein Steckenpferd war, diese Mentalität, ne? Und dann konnte ich das schon irgendwo nachvollziehen. Ja, auch einzelne Spieler haben sich nicht so wirklich weiterentwickelt unter ihm.
Hm. Bobic zuletzt, hatte ja zuletzt sinngemäß davon gesprochen, dass er nicht mehr möchte, dass Hertha sich mehr oder weniger durchwurstelt. Ich bin eigentlich kein Fan von dem Wort, aber ich finde, es beschreibt tatsächlich ganz gut, wie sich das zuletzt anfühlte.
Ja.
Vom Zeitpunkt her nichtsdestotrotz noch die Hinrunde abzuwarten und dann mit dem neuen Trainer eine Vorbereitung zu machen im Winter. Ich staune, dass er das trotzdem vorher noch gemacht hat. Denn jetzt mal ganz auf die Dumme, wenn jetzt Korkut die Spiele vor der Hinrunde jetzt auch nicht besonders abschließt, ist dann dieser Trainereffekt, den man sich vorstellt, dann nicht auch recht schnell wieder weg?
Ja, wobei da werden halt die milde eingestellten Kritiker sagen, naja gut, jetzt kriegt er die Zeit in der Winterpause, hat aber schon die Mannschaft kennengelernt und ihren Zustand und sein Kredit ist noch da und letztlich zählt dann das, was in der Rückrunde läuft. Also ich glaube, das kann man sich entweder beim Verein oder wie gesagt bei den positiv gestimmten Kommentatoren, Journalisten zurechtlegen, dass man sagt, gut, okay, der hat den Haufen übernommen, das hat noch nicht so gegriffen, jetzt kriegt er die Zeit, er kennt aber schon ein bisschen, hat sozusagen gucken können, was funktioniert nicht, ja, in der Spielsituation, weil Trainingsspiele oder Trainingssituation ist immer noch was anderes als Spielbetrieb und so hat er jetzt halt 4 Spiele, ne, 4, wo er also schon das Team sehen kann als Trainer und dann kann er da in der Winterpause ansetzen. Also das kann man auslegen als eine gute Idee oder auch vielleicht, wie du schon sagst, das kann dann auch schnell zu einem faulen Ei werden. Ne?
Also Asche auf mein Haupt. Ich hätte, nein gut, wir hatten ja wirklich das Pech gehabt. Ich hatte mit dem Ron die letzte Folge gemacht. Wir haben das unmittelbar nach dem Spiel gemacht und wir haben dann ja am Montag mitbekommen, wie dann doch Dardai ging. Wir hatten uns ja vorher noch unterhalten und wir haben es echt nicht erwartet. Ich glaube, so ging es aber auch den meisten Fans. Ich glaube, das hat jetzt nach diesem Spiel auch keiner so zwingend gedacht. Da gab es ja ganz andere Partien, wo man das eher hätte denken können. Du hast eben Mentalität genannt. Ich staune, dass du das erwähnst, weil ich oftmals gar nicht den Eindruck hatte, dass Hertha nicht will oder dass die Spieler nicht wollen, aber dass ihnen schlicht und einfach die spielerischen Mittel fehlen, um sich wehren zu können. Denn was haben wir immer wieder gesehen? Das Konzept von Hertha, Plan A, war ja meistens hinten dicht stehen, dem Gegner Spaß am Spiel nehmen, idealerweise noch das erste Tor schießen, es dem Gegner noch schwerer zu machen und vielleicht dann noch auszukontern. Aber wehe, der Gegner ging in Führung, dann kam von Hertha ja eigentlich nichts mehr.
Mhm. Ja, Mentalität, vielleicht ist es auch nicht der richtige Begriff, aber irgendwie dann doch schon, weil, wie du gerade sagtest, wenn es dann drauf ankam, und beim Derby ist es ja so, ne, das war ja moralisch das wichtigste Spiel eigentlich, und das war ja so blutleer. Ich meine, guck mal, gegen Leverkusen hat eigentlich keiner damit gerechnet, dass Hertha so ein gutes Spiel abliefert, und dann haben sie es geliefert, weil die Erwartungshaltung auch nicht so groß war. Und beim Derby, wo alle gesagt haben, Alter, wenn ihr zeigen könnt, dass ihr wollt, dann heute. Und das war das Schwächste. Und das ist dann für mich schon eine Sache der Mentalität und auch diese Unkonzentriertheiten dann zum Ende hin gegen Leverkusen als auch Augsburg. Der Bobic hat ja auch selber gesagt, glaube ich, war das Bobic oder der Korkut selber, das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft war vollkommen in Ordnung, also zwischen Dardai und Team. Und ich glaube, da gab es auch keine großen Diskrepanzen. Wissen wir jetzt nicht, ne? Aber irgendwas hat nicht funktioniert, dass halt eben so Schlüsselszenen oder das Schlüsselspiel Derby von der Mannschaft echt angenommen wurden. Hm. Deswegen habe ich jetzt mal den Begriff Mentalität gewählt.
Ja? Ich finde es besonders schade eigentlich, oder ich finde es ein bisschen frustrierend, dass wir gefühlt mit Dardai eigentlich schon länger doch wohl immer einen Übergangstrainer hatten. Bobic hatte damals ja gesagt, er möchte nicht zusätzlich zu den Umbrüchen, die sowieso schon Jahr für Jahr im Team war, jetzt auch noch einen zusätzlichen Umbruch beim Trainer machen. was ja eigentlich nicht zwangsläufig wie ein Kompliment klingt. Denn wenn man einen Trainer behält, dann ja wohl eher in erster Linie, weil man an ihn glaubt oder weil man von seinen Fähigkeiten überzeugt ist. Und das kam ja eigentlich, wenn man das so begründet, nicht unbedingt raus. Jetzt haben wir einen Übergangstrainer, der vielleicht länger hätte bleiben können, wenn er sich einfach ja besser, wenn sich die Mannschaft besser präsentiert hätte, und kriegen den nächsten Übergangstrainer hinterher. Denn auch Hokut soll ja nur bis zum Sommer bleiben, so wie er ja überhaupt bei jeder Station, wo er war, eigentlich nicht immer lange blieb. Und seine letzte Station in Stuttgart, die war 2018. Ich glaube, das war auch wahrscheinlich ein Grund, warum extrem viele Fans so enttäuscht und so negativ auf Korkut reagiert haben. Auf den zweiten Blick finde ich zumindest die Entscheidung pro Korkut, wenn man sagt, das ist ein Übergangstrainer, der das ein halbes Jahr machen soll, gar nicht so doof. Denn das hat meistens da, wo er war, funktioniert.
Ja, stimme ich dir zu. Ne? Also man hat ja gesehen, diese Feuerwehrmannarbeit, die hat er anscheinend drauf, ja. Dass er da erstmal auf die Schnelle das Feuer löschen muss und Sicherheit wieder reinbringt. Entschuldigung. Nein, also das gerade Stuttgart ist ja das Beispiel, was gezeigt hat, dass er da eine Mannschaft in der Krise übernommen hat und anscheinend wachrütteln konnte und eine Leistung hervorbringen konnte, die also nach oben gezeigt hat und auch die Mannschaft wieder in einen guten Bereich gebracht hat. Aber er ist anscheinend einer von diesen Trainern, die dann bei dieser längeren Zusammenarbeit aus irgendeinem Grund dann nicht mehr funktionieren. Ja, schwierig. Also da würde ich gerne auch mal, da würde ich gerne mal bei den Trainern hospitieren und einfach mal gern den Unterschied sehen, wenn man den denn so erkennt als Laie zwischen einem Korkut und einem, das ist ein schweres Beispiel, was nehmen wir denn? Ein Christian Streich. Ja, der ja jedes Jahr aufs Neue schafft, in Freiburg aus wenig viel zu machen. Ja, und nicht nur mal für eine halbe Saison oder zum Retten. Ne? Also, aber wenn der Korkut so einer ist, der das schafft, so eine Mannschaft kurzfristig da hochzubringen, ja, dann macht die Verpflichtung schon Sinn. Und ich glaube, dieses Thema mit also diese zweite Amtszeit von Dardai, ich hätte zu gern mal gewusst, was da für Gespräche stattgefunden haben, als er geholt wurde, als Labbadia gehen musste, ja, und Preetz. Und weil das hieß ja, glaube ich, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, dass das ja eigentlich Friedrich eher eingeleitet hat, ne?
Naja, Bobic war da noch nicht da.
Genau, Bobic war da nämlich noch nicht da. Und als dann Bobic kam, ich hatte ziemlich schnell das Gefühl, und das hat ja dann auch Dardai nach außen getragen, was Bobic ja überhaupt nicht geschmeckt hat, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, dass da also auch eine Diskrepanz zwischen den beiden ist und Dardai also auch gesagt hat, ich bin hier nur der kleine Pal. Und das hat dem, ich glaube, da ist das Verhältnis vielleicht doch mehr kaputt gegangen, als man dann die Öffentlichkeit glauben lassen wollte. Und ich glaube, diese kleine Rüge vom Bobic, das war es nicht, sondern das hat, glaube ich, doch für mehr Probleme gesorgt und auch was so durchgekommen ist, dass ja Dardai nicht so Spieler bekommen hat, wie er wollte und auch der Bobic einen anderen Fußball spielen lassen will als Dardai. Ich meine, dass der dardaische Fußball nicht bei allen beliebt ist oder schön ist, sehe ich vollkommen ein. Ja, trotzdem wäre mal die Frage gewesen wieder, was wäre gewesen, wenn ne, Dardai vielleicht Wunschspieler bekommen hätte, aber das ist hinfällig und von daher vielleicht war doch der richtige Zeitpunkt, wenn einfach da das nicht so alles funktioniert hat von beiden Seiten aus. Ich weiß nicht, wie man das am geschicktesten sonst kommentieren soll. Das ist schwierig, ohne klare Einsicht.
Ja. Was mich jetzt noch so ein bisschen oder was mir so durch den Kopf geht, wenn ich jetzt, ich sag's nochmal, ich bleib mal bei diesem Wort Übergangstrainer. Wenn ich den einen Übergangstrainer mit dem nächsten Übergangstrainer und wie viele Übergangstrainer hatten wir eigentlich in den letzten 2,5 Jahren, da können wir jetzt auch mal überlegen. Oder die letztendlich Übergangstrainer waren, durchgesetzt.
Ich wollte gerade sagen, ob das immer so geplant war, ist ja die Frage. Ne? Also ich glaube, ein Labbadia hatte man vielleicht schon gehofft, dass das länger funktioniert.
Worauf ich hinaus will, es klingt ja alles, oder wenn man sich mal so im Blätterwald ein bisschen umguckt, dass dann alles auf eine große Trainerlösung im Sommer hinausläuft. Ich weiß nicht, wer da welche Informationen hat, aber wie soll denn eine solche, ich meine, welche Erwartung löst das jetzt eigentlich aus? Wenn man schon überlegt, welche Enttäuschung Korkut war, wer muss denn da bitte kommen, damit die Leute begeistert sind und sagen, ja, das ist jetzt der große Trainer, der kommt. Da fallen mir nicht so viel ein, vor allem nicht so viel, die auch tatsächlich nach Berlin kommen wollen.
Ich glaube, so wie das bei Hertha jetzt in den ganzen letzten Jahren lief, kannst du, glaube ich, nie eine Lösung jetzt finden, wo alle sagen, wow. Und diese Lösung, wo vielleicht wirklich alle so überrascht werden, dass alle positiv durchweg vom Hocker gerissen werden, die wird Hertha nicht kriegen.
Hm. Also eigentlich fällt mir nur ein Kovac ein, wenn der in Monaco sich nicht durchsetzt dieses Jahr, sollte der da nicht mehr weiterarbeiten. Oder eben ein Trainer aus dem Ausland, der in der Bundesliga Fuß fassen will. Also wir haben viele Schweizer Trainer. Ich denke mal, könnte ich mir in diese Richtung was vorstellen, dass jemand aus der Schweiz kommt, von einem Verein, der international spielt und dann sagt, das ist jetzt mein Trittbrett, um in die Bundesliga zu kommen. Da hätte ich eine gewisse Fantasie. Mehr könnte ich mir im Moment nicht vorstellen.
Ja, ich muss mal so ein bisschen vorgreifen, aufgrund des Halbzeit- oder des Endergebnisses von Gladbach gegen Freiburg hat direkt ein Bekannter zu mir gesagt, na Mensch, dann könnt ihr ja ab Sommer den Adi Hütte haben. Ja. Mal gucken. Also auch mit Kovac weiß ich nicht, ob da alle so begeistert werden. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, du kannst es momentan bei Hertha auch keinem recht machen, weil einfach so vieles im Argen liegt und es ja so viele Baustellen gibt und ich glaube, alles, was jetzt passiert, wird auch skeptisch beäugt, weil, wie gesagt, dieses Chaos, was in den letzten 2-3 Jahren so war, wenn die Nummer mit Korkut jetzt aufgeht, dann werden im Nachhinein natürlich viele sagen, puh, war ja ein geiler Zug, ja, aber jetzt im Vorhinein, voraus hörst du erstmal viele kritisch und wenn es nicht gut aufgeht, werden alle sagen, siehste, war doch klar.
Mann, aber... Wenn uns noch nicht mal ein Trainer reichen würde, der jetzt hier in Frankfurt zweimal im Pokalfinale war oder mit den Frankfurtern, der Champions League spielt und da sagen wir, nee, reicht uns nicht, bitte, bitte besser noch eine größere Vita. Also ich weiß nicht. Also
nein, nicht größere Vita, sondern ja? Ich weiß nicht, ob es um die größere Vita geht, sondern es geht eher so um dieses sowas. Ich glaube, die Leute sehen sich danach, dass Hertha mal auch so was Exklusives rausholt und nicht was schon gebraucht wurde. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß nicht, ob ich mit dem Wort gebraucht jetzt in dem Kontext.
Ja, mir fiel es jetzt nicht besser ein, aber ich habe das Gefühl, die Sehnsucht ist, also wenn ich auch so gucke, was in der WhatsApp-Gruppe hier von uns Exil-Altanern so ist, weißt du, und gut, da gibt es ja sowieso den einen, der sowieso sagt, er hält von dieser ganzen Hertha-DNA-Scheiße nichts, also deswegen fällt Kovac eigentlich für ihn auch schon raus, ja, und ich habe das Gefühl, es gibt so relativ viele, die sich danach sehen, dass Hertha was rausholt, was noch keiner hatte. Aber ich glaube, da sind die Erwartungshaltungen ja vielleicht zu groß oder ich weiß es nicht. Und auch diese Ansage zu machen, im Sommer kommt was, ich weiß nicht, woher das kam. Hat es Bobic so
kommuniziert? Nee, hat der Verein so nicht gesagt. Aber
nicht der Verein, ne? Aber das wurde jetzt so von der Presse so kommuniziert, ne? Weil das ist nämlich so eine Erwartungshaltung, die jetzt schon entsteht. Na, was kommt denn da im Sommer, ne? Ja, schwierig, sehr schwierig.
Wobei das Entwickeln, um ehrlich zu sein, mir ist das Entwickeln von den Persönlichkeiten bei den Spielern oder also von der Leistung eigentlich viel, viel wichtiger oder mir wäre viel, viel lieber, dass Hertha da wieder hinkommt, als das ausgerechnet bei dem Trainerposten zu machen. Also Kovac, ich hätte nichts dagegen. Also
um Gottes Willen, nein.
Nicht nur wegen des Berlin-Bezugs, sondern insgesamt, aber okay.
Wenn er wieder so eine Arbeit, also so eine, dass da am Ende sowas entsteht, sofort, keine Frage. Ich habe mit Kovac kein Problem.
Mhm. Trainer haben wir durch, oder?
Ja, wie gesagt, mit dem Umbruch, ich glaube, du kannst das nennen, oder Übergangstrainer, das ist halt bei Hertha, ja, das ist gerade, the wheel keeps on turning, ja, also.
Vielleicht kommt das Ganze, vielleicht kommt Korkut ja noch wie Phönix aus der Asche.
Oh.
Ich schmunzel.
Wie ein Leuchtfeuer in dunklen Tagen. Ja, gut,
oh,
okay.
Das finde ich aber eher poetisch als eine Redewendung, oder?
Ja, ich habe mir schon Mühe gegeben, ja.
Ja, dann mach weiter so. Das könnte was werden.
Nee, aber sonst mit Trainern, ja. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt jetzt mit Korkut. Letztlich, wir müssen es jetzt hinnehmen und dieses Zitat benutze ich gerne, weil wenn er es hört, weiß ich, dass er sich ärgert, weil er diesen Satz gehasst hat, aber ich benutze da das Zitat, müsse akzeptieren.
Dazu sage ich jetzt nichts. Frederik André Björkan.
Ja.
neuer Spieler. Also eine wahnsinnig neue Meldung ist es jetzt nicht. 23 Jahre alt ist
er. Hat sich angedeutet, ja. Mhm.
Vertrag bis 25 hat er. Ab dem 1. Januar ist er hier. Jetzt noch nicht sofort, weil er hat ja noch einen Vertrag für die restliche Saison in Norwegen und die hört erst Neujahr auf. Und ablösefrei ist er. 100 Erstligaspiele in Norwegen schon gemacht. Ist ja auch nicht wenig für einen 23-Jährigen. Nö,
das ist ordentlich.
Wird für, ja, Abwehrspieler für hinten links, also Linksverteidiger, aber der das auch sehr, ja, wie soll ich sagen, offensiv auslegt, so als Schienenspieler und ja, mit Sicherheit ein Ersatz für Luka Netz. Ich freue mich auf den Spieler, ich lasse mich überraschen, was kommt und wie er sich entwickelt, mag aber erstmal diesen Transfer und den Gedanken, der hinter diesem Transfer steht, statt immer teure Spieler für vieles Geld und man weiß nicht, was da rauskommt.
Also ich denke auch, also ich finde, es ist eine sehr positive Nachricht, dass man halt auch jemanden mit diesem Alter so kriegt, weil das sind ja dann so, die so auf dem Sprung sind aus diesen europäischen Ländern da, so wie Norwegen und sowas, die ja gerne mal nach England gehen, ja, und ich finde es cool, dass er den hier zu Hertha lotsen konnten und ich denke, ja, also ich bin sehr gespannt auf den. Ich glaube, der wird da für mächtig Konkurrenz auf der linken Seite sorgen und die brauchen wir auch.
Ja, zumal wenn Mittelstädt sowieso ja eher das Offensiv eher spielt als hinten defensiv, fehlt da ja auch eher ein Spieler, auch wenn er Stuttgart spielen könnte.
Ich weiß, es gibt viele Mittelstädt-Kritiker, aber erstmal sorry für Platte, aber ich denke, der ist mit der Zeit, um es mal hart zu sagen, da langsam ausgedient. Der Björkan ist da letztlich so auch ein bisschen die modernere Version. Und weil der ja auch einer ist, der nach vorne zieht, könnte ich mir das auch sehr gut im Wechsel mit dem Mittelstädt vorstellen, weil der ja auch weiß, wie es selber weiß, wie es ist, als Linksverteidiger zu spielen.
Dass er dann quasi absichert, wenn der andere mal vorläuft.
Genau, dass die sich da so absichern, ne? Also wenn der Björkan halt den Platz hat und vorgeht, dann braucht man sich keinen Kopf machen, wenn der Mittelstädt sich zurückfallen lässt, ja, zum Beispiel. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Klar sehen links offensiv viele da eher andere Leute in Zukunft, wie den Maolida oder sowas, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das mit Mittelstädt gut funktioniert, zumal ich den zuletzt gar nicht so schlecht fand. Also auch seine Flanken sind besser geworden und so, aber gut. Ja.
Wollen wir zum Spiel kommen? Ich habe hier noch stehen gegen Augsburg. Meine Notizenschlamperei. Nein, Stuttgart gegen Hertha BSC. Augsburg war letztes Wochenende. Da will ich auch gar nicht mehr so dran denken. Mhm. Wobei heute war jetzt auch nicht unbedingt ein Genuss. Ich fange mal an mit der Aufstellung. Mhm. Da hatte sich nämlich tatsächlich einiges geändert.
Ja.
Und zwar personell als auch, wie soll ich sagen, strategisch, taktisch. Denn Hertha im 4-4-2, und das hieß Plattenhardt, Torunariga, Boyata und Pekarek hinten. Mhm. Maolida, Darida, Askasiba, Richter, die zweite Linie davor und Jovetic und Belfodil davor. Das hieß, dass unter anderem Niklas Stark draußen war und Maolida zu meiner großen Überraschung drin. Also mit Boyata neu, Darida neu war zu rechnen, bei Boyata war die Sperre abgelaufen. Ich glaube, Darida war zwischendurch angeschlagen und Belfodil hatte meines Erachtens sich bei seinem letzten Auftritt wirklich empfohlen, nochmal ihn von vorne zu bringen, weil er einfach ein spielender Stürmer ist oder ein bisschen aktiver war vorne, im Gegensatz zu Selke oder den Herrn Freitag.
Ja.
Also Piontek.
Ja.
Maolida, mit dem hatte ich nicht gerechnet. Denn zum Schluss, also wenn er mal da war, ich habe den immer als Ausfall wahrgenommen zum Schluss.
Ja, dem fehlte halt so völlig manchmal so die Konsequenz in Zweikämpfen und auch dieses, also er erinnerte mich so ein bisschen an Luke Bacchio. Ja, mit dem
Wie
Tempo.
Wie hat er dir heute gefallen?
Besser, aber er hat trotzdem noch so ein paar Szenen gehabt, wo ich dachte, verdammt nochmal, geh zum Ball oder setz mal nach, aber nicht mehr so schlimm wie zuletzt.
Also ich fand, ja?
Ja, sag du erstmal, ja.
Ich fand ihn tatsächlich in der Offensive in den guten Situationen von ihm belebend.
Ja.
Aber er hatte teilweise, ich hatte mal einen ganz schlimmen Abspielfehler, hatte er mal am Anfang. Und auch, wenn es so darum ging, um die, sagen wir, Defensivqualitäten, da wo es darum ging, also auch in seiner Verteidigungslinie zu stehen und zu agieren, weiß nicht. Also seine Stärken sind doch offensichtlich eher in der Offensive. Ja. Aber es war nicht so negativ, wie ich befürchtet hatte.
Genau, also ich habe auch erst gedacht, oh Gott, der spielt, na mal schauen. Mhm. Vielleicht war er auch verunsichert wegen der Art, wie Dardai mit ihm umgegangen ist, aber er hat gezeigt, warum Dardai ihn nicht so oft eingesetzt hat. Das hat auch heute nochmal gezeigt, ein paar Mal, aber wie du schon sagst, längst nicht mehr so schlimm und offensiv einflussreicher als zuletzt. Eklatant fand ich aber trotzdem auch die eine Situation, wo man richtig schön gesehen hat, wie Plattenhardt also ihn aufgefordert hat, hier, beweg doch mal deinen Arsch mit zurück. Ja, das hast du richtig gesehen, da gab es so eine Szene, da hatte Plattenhardt quasi mit zwei zu tun und als er den Ball dann, glaube ich, irgendwie zum Ecken ausgekriegt hat, hat er dann mal den Maulida angeschrien, dass er doch mal mitkommen soll. Das fand ich war noch bezeichnend, das sind die Dinge, die der noch unbedingt lernen muss.
Bemerkenswert fand ich, dass Niklas Stark draußen war und Boyata und Jordan Torunariga gespielt haben.
Also bemerkenswert, ja, überraschend nein, weil ich zuletzt erst gelesen hatte, dass viele es schon erwartet haben, weil der Korkut wohl einer ist, der gerne darauf setzt, einen Linksfuß, also einen Rechtsfuß und einen Linksfuß in den Verteidigung zu haben. Und wenn Boyata und Stark spielen, hat er halt zwei Rechtsfüßler. Und deswegen haben viele das schon fast erwartet.
Also es waren auch meines Erachtens Wechsel, die sich gelohnt haben. Es klingt hoffentlich nicht so gemein, aber ich habe Niklas Stark nicht wirklich vermisst. Mhm. Es mag sein, dass Boyata vor allem bei dem 1-0 nicht gut aussah. Ansonsten aber sicherlich auch ist keine pauschal schlechte Partie gemacht. Und Jordan Torunariga wieder sehr, sehr solide. Hat mir gut gefallen.
Ich finde, der nutzt gerade seine Chance. Ne? Mhm. Martin Dardai hat es vor seiner Verletzung gut gemacht, auch wenn er natürlich noch manchmal so, ich sag mal, Anfängerfehler gemacht hat, aber dafür ist er halt noch jung und damit muss man leben, dass so eine Fehler auch mal passieren. Aber er hat ja wirklich gezeigt, dass aus dem Dardai kann da echt was werden in der Innenverteidigung. Aber auch der Torunariga ist einer, der immer wieder was aufblitzen hat und ich finde, der nutzt seine Chance gerade. Mir hat er auch gut gefallen. Deswegen habe ich auch den Wechsel nicht so ganz verstanden, aber weiß ich nicht, vielleicht war er auch platt oder angeschlagen oder die wollten jetzt nochmal Niklas Stark, weiß ich nicht, warum sie den denn reingebracht haben nochmal für ihn, aber gut.
Ich habe mir nicht viele Situationen aufgeschrieben aus der ersten Halbzeit. Ich fand, dass Hertha eigentlich ganz ordentlich in die Partie kam. In der 6. Minute schon die erste Chance für Belfodil. Mhm. Schießt leider aber auch ziemlich genau auf den Keeper, hatte ich den Eindruck. Mhm. Der hält dann auch. Aber ich dachte, hey, so kann es gerne weitergehen. Und dann, ich weiß nicht, ich fand jetzt Stuttgart, also es gibt manchmal so Situationen, wo man denkt, ein Tor liegt in der Luft. Mhm. Das hatte ich in dieser 15. Minute noch nicht den Eindruck. Aber wir sind echt ausgekontert worden. Das 1-0 vom Marmoush, eigentlich aus härter Ballbesitz. Ich glaube, es war Jovetic, der den Ball verliert. Und dann haben die Stuttgarter echt schnell gespielt. Hertha war mit drei Mann an der Mittellinie und der Marmoush daneben. Und dann wirklich ein perfekt getimter Ball, muss man wirklich sagen. Also wir sprechen so häufig immer über Fehler der Abwehr. Aber er war einfach schneller. Der ist dem Boyata weggelaufen. Aber es war auch Boyatas Mann. Also
ja.
Schön gespielt, haben sich auskontern lassen. Und Boyata war an der Stelle einfach zu langsam. Das war sein Mann. Also ich würde es auf Boyatas Kappe nehmen, dieses Tor.
Also wie du schon sagst, ne, dieser Konter hat echt gut gepasst. Ne, haben sie sehr schnell reagiert und gut reagiert. Aber ich habe halt auch nicht verstanden, ich meine, und der Boyata weiß ja, dass er nicht der Allerschnellste ist. Ich habe nicht verstanden, warum die alle so weit aufgerückt waren. Hm. Ich habe es nicht verstanden. Also es hat mich ein bisschen überrascht. Und dann das Laufduell und ja. Ansonsten fand ich das Spiel auch, wie gesagt, Hertha hat ganz gut angefangen, aber ich finde auch zu dem Zeitpunkt ist Stuttgart viel zu leicht durch die Mitte gekommen und da gehe ich jetzt mal über dann auch zum zweiten Tor. Der Förster, der konnte ja da, ja, ich meine, das Gefühl hat, alle standen Spalier, ja, und die Viererkette hat sich schön mit ihm nach hinten verschoben, so nach dem Motto, sind wir nagelnoch dran, jetzt kannst du schießen. Also ich fand das Abwehrverhalten und auch dieser Platz im Mittelfeld, fand ich heftig, da habe ich mich tierisch aufgeregt und ich hatte das Gefühl, in dem Fall hat wirklich der Suat Serda gefehlt und dass auch wenn natürlich ein Askasiba und ein Darida und alle das auf dem Platz wussten, dass der nicht spielt, aber ich hatte das Gefühl so nach dem Motto, naja, der Serda kriegt den gleich. Oh, der ist ja heute gar nicht da und dann war schon zu spät. Also ich fand dieses Loch im Mittelfeld auch schon davor in ein, zwei Situationen vor dem 1-0, dachte ich mir, wow, 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 was ist denn da los? Da sind irgendwie die Leute noch nicht drauf getrimmt, dass sie da in der Mitte zumachen müssen. Also ich finde, da war zu viel Platz, aber das haben sie dann zum Glück in den Griff gekriegt.
Ja, ich glaube, ich habe gerade Blödsinn erzählt. Der Ballverlust von Jovetic, der war nämlich vor dem 2-0. Mhm. Ich habe mir das, ich weiß nicht, 4-5 Mal in der Zeitlupe nochmal angeguckt.
Okay.
Und das Komische ist, es waren 3 Hertaner vorne und es waren 7 Stuttgarter noch hinten. Also es war jetzt eigentlich gar nicht so, dass Hertha so weit aufgerückt war. Das war immer noch zu verteidigen gewesen. Es war dann aber so, dass Belfodil bleibt stehen und Askasibar geht auf den ballführenden Mann. Daneben sind aber noch 2 komplett freie Leute. Das heißt, er greift ihn zwar an, aber du siehst eigentlich schon, der braucht nur abspielen.
Mhm.
Wäre Askasibar gleich zurückgegangen, wäre es vielleicht vermeiden, wäre es vielleicht möglich gewesen,
ja,
es besser zu vermeiden, weil es war genauso, wie du sagtest. Askasibar und Maolida laufen quasi hinter dem ballführenden Spieler hinterher. Die Viererkette bewegt sich mit. Aber eigentlich war, es war noch nicht alles verloren, weil die Viererkette hinten stand ja immer noch.
Ja.
Und dann muss ich allerdings auch sagen, ein ziemlich genialer Schuss, der hat genau gepasst.
Ja, aber
also,
wie gesagt, einer. Aber
sie standen ja davor. Es war jetzt nicht so, dass sie sich durchgespielt haben und quasi alleine vorm Keeper standen. Es war ja immer noch zu vermeiden gewesen.
Ja, deswegen ja. Aber einer von den Innenverteidigern hätte ausrücken müssen. Die sind ja wirklich wie auf einer Linie. Ich meine, es ist ja vollkommen korrekt, dass man nicht einfach blind in jeden Zweikampf reinrennt, dann wird man mit einer Körpertäuschung ausgespielt und fertig. Aber wenn ich das schon selber sehe, ich bin jetzt auf meiner Strafraumgrenze, da muss einer den Stürmer konsequent dazustellen und nicht nur die Räume zustellen. Also ich fand, das war zu leicht. Auch wenn der Schuss gepasst hat und alles schön war, aber das war zu leicht für den Förster.
Hm.
Ist meine Meinung. Ja.
Ja, also die Rückwärtsbewegung insgesamt, also es stimmte in sich nicht. Das hätte kein Tor sein müssen, wenn man da einfach konsequenter dran geblieben wäre, wenn man sich besser bewegt hätte im Raum. Was es aber sonst nachher, finde ich, in diesem Spiel durchaus besser gemacht haben.
Ja.
Mir ist aufgefallen, dass vor allem dann in der zweiten Halbzeit, Hertha hatte fast immer irgendwo ein Anspiel, einen Mitspieler gefunden, den man anspielen kann. Und die scheinen sich tatsächlich da auch besser bewegt zu haben in den freien Räume, um anspielbar zu bleiben. Ich hatte den Eindruck, dass das diesmal besser funktioniert hat in diesem Spiel.
Ja, die haben leider zu lange gebraucht, um da hinzukommen. Hm. Also ich finde das Spiel, die ersten Minuten okay und dann, finde ich, kam so eine Unsicherheit rein, weil vielleicht der gewohnte Serdar fehlte oder einfach auch die neue Anordnung vom Trainer noch nicht so saß und generell zuletzt vielleicht auch Unsicherheiten aufgekommen sind. Also Hertha brauchte leider, sage ich mal so, diese erste halbe Stunde, um wirklich anzukommen. Und ab da, finde ich, haben sich das Unentschieden echt verdient gehabt. Und dann sehe ich das genauso wie du. Der Ball ist besser gerollt, die Räume waren besser aufgestellt, die Anspielstation. Es gab zwar nachher noch Abspielfehler, die mich ein bisschen geärgert haben oder so dieser Klassiker, da wird ein Querpass gespielt und dann wird nicht richtig zum Ball gelaufen und ein Stuttgarter kann dazwischen gehen. Aber insgesamt hatte ich das Gefühl, die sind dann irgendwann in diesem Spiel, wie man so schön sagt, angekommen und die Wechsel nachher in der zweiten Halbzeit haben dann sogar, finde ich, nochmal eine Schippe draufgepackt sogar.
Die beiden Moderatoren, die wir ja ziemlich dämlich fanden teilweise, haben allerdings nach 30 Minuten noch eine ganz interessante Information rübergebracht. Hertha hatte bis zur 30. Minute 75% der Zweikämpfe gewonnen. Das ist eigentlich ein hervorragender Wert. Ist nur kacke, wenn du trotzdem 2-0 hinten liegst.
Das Problem war halt, dass Stuttgart 2 Chancen hatte und 2 reingemacht hat. Oder 3 und 2 davon reingemacht hat. Das ist ja auch in der Torschussstatistik gewesen zur Halbzeit, glaube ich. Da gab es 6-3 Torschüsse für Hertha. Ja? Und von 3 Möglichkeiten macht Stuttgart 2 rein. Da ist natürlich, da geht natürlich völlig unter, dass Hertha ein gutes Zweikampfverhalten hatte. Und aber es zählen halt nur die Tore, ne? Und nicht die Prozente der Zweikämpfe.
34. Minute. Maolida hat dem Belfodil mitgenommen und der geht dann irgendwie am 16er ja eigentlich durch den Strafraum und schlenzt so von links genau ins linke Eck. Was für ein schönes Tor. Ich glaube, der geht noch in den Innenpfosten und ich habe mich gefreut ohne
Perfekt
Ende,
gepasst.
Weil ich dachte, ey, Hoffnung, ganz ehrlich, nach 19 Minuten, du bist 2-0 hinten. Also die Hertha, die wir bisher kannten, die war damit weg aus dem Spiel. Und jetzt dieser Anschlusstreffer, dann noch vor der zweiten Halbzeit, ich dachte, yes, genau so brauche ich's. Ist aberkannt worden, weil Darida wohl im Abseits war, beziehungsweise dann dem gegnerischen Keeper die Sicht versperrt haben soll. Damit tue ich mich ein bisschen schwer.
Ja, ich auch. Ich habe dir eine SMS dann geschrieben, also ich war da zu dem Zeitpunkt richtig pissed und total down. Also erstmal, wie das Spiel angefangen hatte mit den schnellen Toren und wie die zustande kamen, wie gesagt, dieses Riesenloch im Mittelfeld, dachte ich, oh Gott, was wird das heute? Und dann genauso mit dem Hintergedanken, diese schwankende, wankende, verunsicherte Hertha, was soll daraus jetzt noch werden, ne? Also ich war wirklich in dem Moment total frustriert und auch dann, wie dieses Tor aberkannt wurde, dachte ich auch, das ist klar, das war ja klar, das passt ja zu der ganzen Situation im Großen, aber auch jetzt im Einzelnen im Spiel, dass dieses Tor nicht zählt, weil ich habe meinen Jungs, wir haben zusammen geguckt, meine zwei Söhne und ich, wir haben ja, habe ich noch gesagt, Jungs, noch vor der Pause ein 2-1 ist Gold wert, egal wie leicht die Tore gefallen sind oder wie schlecht Hertha gespielt hat. In der Pause kann sich ein Momentum immer drehen, besonders wenn du diesen Anschlusstreffer machst. Das ist enorm, kann enorm wichtig sein, ja. Und dann zählt das Tor nicht. Und dann auch der Grund. Also ich behaupte aus der einen Kameraperspektive, Darida hat dem Torwart nicht die Sicht auf den Schützen versperrt. Weil ich glaube, das ist ja eigentlich ein Kriterium für dieses passive Abseits, ja, wenn man da in dem Blickfeld zum Torschützen steht, weil der Torwart hat Belfodil gesehen. Aber der Ball hat halt so einen Bogen gemacht, dass Darida sich dann ducken musste, damit der Ball durchgeht. Und ob Darida nur da gestanden hätte oder nicht, ich behaupte, der Torwart hätte den trotzdem nicht gehabt, weil das Ding so einen geilen Bogen gemacht hat und an Innenpfosten reingeht. Und ich lehne mich auch raus, trotz blau-weißer Brille, und sage, es wäre nicht bei jedem Spiel abseits abgepfiffen worden.
Ja, eine Fehlentscheidung mag es per se nicht gewesen sein. Man kann ja der Meinung sein, dass er ihm da die Sicht versperrt oder
ja,
das Regelwerk gibt das wahrscheinlich grundsätzlich schon her. Ich habe aber auch den Eindruck gehabt, dass man den nicht zwangsläufig abpfeifen muss, dieses Tor. Aber
der ist ja auch erst abgepfiffen worden wieder nach dem Videoschiedsrichter.
Ja.
Und trotzdem sage ich, je nachdem, wer da im Keller sitzt, ja, der Vergleich hinkt. Aber ich glaube, bei Bayern gegen Dortmund wäre so ein Tor von Bayern nicht aberkannt worden.
Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich da auch zu sehr die blau-weiße Brille auf. Aber
ja, sag ich ja,
war
aber
extrem schade. Das Lustige war, dass sich Jovetic danach offensichtlich gedacht hat, wenn der Belfodil das kann, dann kann ich das auch. Und der hat irgendwie ein Tor geschossen.
Nur ein
wahnsinnig schön geschlänzt. Ein bisschen höher, aber im Prinzip aus der gleichen Ecke, auch wieder von links. Ja. Rechts oben so bogenlampenförmig da rein geschossen. Wunderschön geschlänzt. Richtig schönes Tor und man dachte, hast du das Tor nicht gerade eben schon mal gesehen? Weil das exakt wie eine Doublette von dem Belfodil aussah. Schönes Tor und genau zum richtigen Zeitpunkt.
Vielleicht hat er auch gesehen, dass die Abwehr da recht passiv agiert und hat sich gedacht, das probieren wir nochmal so. Vielleicht hat er sich auch gedacht. Ja?
Oder der hat sich gedacht, der Keeper steht da mal ein bisschen weit vorne.
Ja, dem Jovetic, dem traue ich zu mit seiner Vita, dass er die Erfahrung hat und auch sowas vielleicht lesen kann. Ja.
Hm.
Also das traue ich dem schon zu.
Mm,
auf jeden Fall schön und ganz wichtig, ganz wichtig.
Zweite Halbzeit. Ich weiß nicht, ob ich schreibfaul war. Die Stuttgarter kamen, wie ich finde, zwar recht aktiv aus der Kabine, aber irgendwie so, ich habe die ersten 15 Minuten so angeguckt, das Ganze plätscherte so vor mich hin. Es passierte nicht wirklich Entscheidendes. Ich habe mir eine Chance nochmal für Maulida in der 56. aufgeschrieben, also so viel Hertha-Chancen waren auch nicht. Und dann ging tatsächlich Maulida raus. Eckelenkamp kam rein und ein Stück später Boateng und Stark für Tonariga und Richter. Und zwischendurch hatten wir allerdings, ich weiß nicht, ob es Glück war, aber auch ein Tor der Stuttgarter ist auch vom VAR dann letztendlich zurückgenommen worden, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube korrekt auch, ich meine auch wegen Abseits, aber hast du es noch gesehen? Wollen wir uns darüber noch unterhalten oder reicht es, wenn ich es erwähne?
Das reicht, wenn es. Also ich denke, das war, da gab es nichts zu diskutieren, das war abseits korrekt angesehen, ja.
Und ich
wollte nur sagen, ich denke auch, nach der Pause, Stuttgart musste ja ein bisschen mehr machen, aber ich glaube, so hundertprozentig getraut haben sie sich nicht, weil sie Angst vorm Ausgleich hatten und Hertha wollte nicht gleich den Deckel drauf kriegen und ich glaube, deshalb war es am Anfang noch so ein bisschen vorsichtiger.
Diese Einwechslung, ich denke, man konnte Maulida rausnehmen, um einfach nochmal einen frischen Mann zu bringen. bei Ekelenkamp, er wird ja von vielen immer, ich weiß jetzt nicht, ob hochgejatzt gemein ist. Er hat natürlich damals diese schönen Tore nach seiner Einwechslung gemacht, aber alles, was danach kam, war jetzt auch nicht so, dass er Begeisterungsstürme bei mir generiert hat. Und auch heute muss ich sagen, nach der Einwechslung, also vielleicht habe ich nicht richtig hingeguckt, aber ich habe ihn nicht mehr oft gesehen, wenn dann oft mit Ballverlusten. Also er hatte mir nicht gefallen heute.
Nee, er hat einfach, also er hat nicht den Unterschied gemacht. Hm. Er hat nicht den Unterschied gemacht nach seiner Einwechslung. Ich fand auch, er war nicht auffällig. Oder sagen wir so, er war unauffällig. Und ja, wirkte da heute, konnte auf dem linken Flügel nichts bewirken. Da fand ich dann einen anderen Wechsel dann doch deutlich wichtiger.
Sag mal,
Boateng? Boateng. Boateng. Mhm. Ja doch, ich fand Boateng hat heute dafür gesorgt, dass für die letzte Viertelstunde nochmal die Schlagzahl etwas erhöht wurde. Oder vielleicht nochmal ein bisschen Selbstvertrauen kam oder was auch immer. Also ich finde, heute hat sein Wechsel das gebracht oder forciert, warum er, glaube ich, da ist.
Also er ist mir positiv, also wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt, er ist mir auch positiv tatsächlich aufgefallen, vor allem durch viele gute, scharf geschossene Pässe, die auch ankamen und die auch viel Übersicht hatten. Ein, zwei Mal hat er sich beinahe vertändelt, hat aber immer den Ball behalten, egal wie. Mhm. Und ich fand ihn auch wirklich belebend. Bei Stark, ich hätte jetzt Torunariga gar nicht rausgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es dafür noch andere Gründe gab, ob das jetzt taktische Gründe hatte. Das kann ich jetzt nicht so lesen in diesem Spiel. Aber
ich habe es auch nicht verstanden, warum jetzt da, aber. Und Richter, glaube ich, war einfach platt.
Ja.
Zudem wollte ich, das, damit ich es nicht vergesse, zudem wollte ich sagen, also der, auch wenn er heute nicht so dem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte, um mal diese Floskel zu benutzen, aber trotzdem war er wieder heute sehr aktiv. Also ich finde, der bringt da wirklich so das gewisse Feuer mit und gibt da schon ganz gut Gas, auch wenn es heute nicht so effektiv war. Aber du siehst, der hängt sich rein. Das finde ich beim Richter gut.
Wir hatten das zwar eben mal so beiläufig erwähnt. Ich glaube, es wäre vielleicht noch mal ein anderes Spiel geworden oder hätte ein anderes Spiel werden können, wenn Suat Serdar dabei gewesen wäre. Mhm, ja. Das hatte ich jetzt in der Deutlichkeit vergessen. Der ist erkältet. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Spieler bei uns im Mittelfeld. Ein hervorragender Ballverteiler. Und ganz nebenbei, der kann eben auch selber mal den Ball treiben. Er kann ihn behalten und er kann ist selber torgefährlich. Ja. Das hat uns natürlich gefehlt.
Also Darida alle Ehre, der ist wieder am meisten gelaufen. Aber auch der hatte ich das Gefühl, was ich ja vorhin gesagt habe, am Anfang war da ein Riesenloch. Und er und Askasiba, der die zweitmeisten Kilometer gelaufen ist, die hatten das noch nicht so im Griff mit dem Zentrum. Mhm. Und in der Hertha-WhatsApp-Gruppe bei uns ist von ein, zwei Leuten viel über Darida gemeckert worden, eigentlich hauptsächlich nur von einem. Das ist derselbe, der auch immer über die Hertha-DNA meckert. Und ja, Darida ist halt nicht wie Serdar einer, der, wie du sagst, den Ball auch treibt, ja. Aber ich fand auch nachher hat es besser funktioniert.
74. Minute. Toller Freistoß von Jovetic. Den wollte ich unbedingt noch erwähnen, weil der war schön geschossen. Der hätte gepasst. Das hätte ich dem gegönnt, dem Jovetic. Das hätte ich uns gegönnt. Und ich will jetzt nicht schon von den besten Spielern sprechen, aber Jovetic, nicht nur wegen der zwei Tore, gehörte mit Sicherheit dazu.
Nö, der hat heute den Unterschied gemacht. Ne? Also der hat da wirklich viel versucht und das hat gut ausgesehen, was er und Belfodil da teilweise gemacht haben zusammen.
Mhm. Ja. Und so ist ja dann auch das Tor entstanden. Das war, glaube ich, eine Flanke von Plattenhardt. Ich weiß gar nicht, ob es eine Ecke war oder ein Freistoß. Eigentlich bekommt den Belfodil, aber der lässt den eigentlich nur so, ja, wie soll man sagen, so abtropfen. Und spielt den aber auch ganz bewusst offensichtlich auf Jovetic und der ist dann mehr oder weniger schon im Fünfer und ja, knallt den da rein. Für mich ein verdientes 2-2.
Absolut.
Und danach, Hertha hätte auch noch das 3-2 machen können. Der Druck war da, sie waren aktiv.
Weißt auch du, wo ich's
mit Boateng dann, das
ja, ich genau.
Hab hier gesessen und gezittert, weil ich dachte, da sind noch die drei Punkte möglich.
Ja, gerade Boateng, diesen einen Schuss nach einer Ecke, glaube ich, war das. Der hätte gepasst. Aus der einen Kameraperspektive, siehst du, der eine Stuttgarter Abwehrspieler, er hält ja seinen Kopf rein. Also, das wäre 3-2 nach Traumaß gewesen.
Das wäre ja auch ein Tor des Monats gewesen, wenn er den so weiter nach Volley genommen, ne?
Den hat er ja Volley genommen, sensationell. Und meine Jungs und ich, wir haben auch kurz oh gemacht, ja, weil wirklich, du hast gesehen, wie er den nimmt, wie er das anvisiert und wirklich den auch satt trifft. Also den hat er auch wirklich super getroffen. Das wäre natürlich traumhaft gewesen, ja. Leider hat er der Stuttgarter seine Birne noch dazwischen gekriegt, aber gut.
Wobei auch ganz zum Schluss dann, vor allem dann noch Nachspielzeit, so die letzten Minuten, Hertha hinten auch nicht mehr rauskam, da war es nochmal gefährlich, gerade die Ecke in der Nachspielzeit, ich habe mir beinahe in die Hosen gemacht, weil ich dachte, oh, bitte jetzt nicht wieder den Augsburg-Leverkusen-Effekt, aber es blieb dann beim 2-2. Ach, ich hab so schön geschrieben, ein Punkt gewonnen oder zwei verloren. Eigentlich ist für mich ist es eine rhetorische Frage.
Ja. Also am
oh Gott, also, ich wusste nicht, dass die Frage so schlimm war. Sonst hätte ich sie nicht gestellt.
Naja, also ich sag mal, über die gesamte Spielzeit hinweg haben wir zwei verloren.
Tatsächlich.
Ja. Weil Stuttgart dann doch, tut mir leid, weil das ist, ja, ist zwar der blau-weiße Blick, ich meine. Nochmal, am Anfang des Spiels, nach den ersten 30 Minuten, habe ich gedacht, ey, wenn da jetzt nicht was passiert, kriegen wir eine Klatsche, ja. Keine Frage, aber so wie sich Hertha in das Spiel reingebissen hat und eben nicht eingebrochen ist und einfach auch von den Torchancen dann am Ende doch, leider haben sie diese Unsicherheiten bei Stuttgart nicht konsequent genug genutzt und Stuttgart hat aber zum Glück nicht sein Tempo und seine Kopfballstärke gegenüber uns nutzen können. Aber, nee, okay, hast recht. Ein Punkt gewonnen, erstes Spiel von Korkut auswärts. Wir haben einen Punkt gewonnen, ist gut.
Ja, ich will dich dazu nichts überreden. Also die war schon noch offen gefragt. Für mich war sie rhetorisch, weil ich einfach gedacht habe, wenn du nach 19 Minuten 2-0 hinten liegst und du weißt, wie Hertha in dieser Saison damit umgegangen ist.
Ja, na, deswegen.
Wer hat denn jetzt wirklich damit noch gerechnet, dass wir da einen Punkt mitnehmen. Ich glaube, in dem Moment keiner. Man ist ja erstmal, man hat ja dieses typische Hertha-Gefühl wieder. Frust. Ich habe sowieso den Eindruck, in letzter Zeit, ich habe selten so viel Frust bei Hertha-Fans gehört, wie jetzt so in den letzten Tagen und Wochen. Da ist nach 2,5 Jahren, sagen wir mal, schlechter Entwicklung, Enttäuschung, Abstiegskampf, immer wieder Umstrukturierung und du hast immer den Eindruck, es wird aber nicht besser.
Ja, so
ein Verdruss, der ein oder andere Verdruss, der ein oder es gibt Leute, die sagen, wir sind eigentlich nur noch apathisch, wenn sie härter gucken, oder sie werden abgestumpft.
Ja,
also,
ja, aber weißt du, soll ich was sagen? Ist bei mir ähnlich. Ich weiß, wie ich sonst immer aufgeregt war und mittlerweile so, ja, härter, und guckst du härter? Ja, ich denke schon. Also ich bin da auch ganz schön abgestumpft, ja. Doch, das trifft's ganz gut. Dann bin ich doch wieder so, dass ich sage, kommt Jungs, wir setzen uns hin und gucken das jetzt. Und dann, aber diese Aufregung davor, die habe ich zurzeit nicht. Da bin ich doch ein bisschen abgestumpft. Im Spiel komme ich dann wieder rein, besonders wenn sie es dann schaffen, wie heute, zu zeigen, ey, wir sind nicht tot. Ja. Und das hat mich dann doch ganz, das hat mich wieder abgeholt. Also diese Leistung und auch dieses Comeback zum 2-2, das hat mich heute schon abgeholt.
Ja. Nichtsdestotrotz, bei mir ist immer so eine Angst vor einer HSV-isierung von Hertha BSC. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt beim HSV böses ein Feindbild habe.
Pfui.
Naja, es steht ja für was, nämlich für einen Verein, der auch sich selber immer besser und stärker sah, der viel Geld ausgegeben hat, der immer höhere Ansprüche hatte, der vor allem aber eben stand für Durcheinander, für personellen Wechsel, für Geld ausgeben für Spieler, die nicht helfen. Und wenn wir mal ehrlich sind, da erkennen wir doch bei uns inzwischen auch wieder viel wieder. Und dass jetzt Korkut kommt für Dardai, ja, wenn es denn funktioniert, okay. Aber ich kenne jetzt keinen, der sagt, ich fühle mich dadurch besser oder das ist für mich jetzt ein Hoffnungsträger oder eine Identifikationsfigur. Wir haben doch eigentlich, wenn es, ich nehme jetzt mal, bleib mal bei dem Beispiel Hoffnungsträger. Mhm. Wen haben wir denn da im Moment? Wir hoffen alle, dass Bobic tatsächlich diese Kaderumstrukturierung, die wir ja jetzt zum x-ten Mal durchleben, wirklich auch mal zu einem erfolgreichen Ende bringt oder dass das zu irgendwas führt, was für Hertha auch bedeutet, dass sie tatsächlich mal besser spielen, dass man sich diese Spiele auch wieder gerne anguckt und dass sie vor allem natürlich zu sportlichem Erfolg führen. da ist er für mich im Moment so die letzte Person, die eigentlich noch da ist, die dafür steht, nachdem, wenn es jetzt um Identifikation geht, sicherlich mit Dada jemand gegangen ist, der weg ist.
Ja.
Und mit Carsten Schmidt jemand, der, wenn es um die Außendarstellung geht, für mich auch immer ein Hoffnungsträger war bei Hertha BSC.
Ja.
Denn Werner Gegenbauer, so engagiert er auch sein mag.
Ja, ist auch eine sehr spezielle Figur.
Ist kein Werber für Hertha BSC. Jedenfalls wird er jenseits von Berlin nicht so wahrgenommen.
Nee.
Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der mich oft in unserem Präsidenten anspricht und sagt, Mensch, das ist ein Toller, der ist gut, da habt ihr einen richtigen. Bei Dada höre ich das.
Ja, das stimmt. Auf Dada wurde ich auch immer wieder angesprochen. Ja, das stimmt, ja.
Also es ist jetzt unfair zu sagen, naja, wie viele andere Präsidenten von anderen Vereinen gibt es denn, die kennt auch kein Mensch. Aber es ist ja immer so eine Option zu sagen, irgendwo ein Goodie mitzuholen und zu sagen, wir können eben an vielen Stellen überzeugen oder uns auch besser präsentieren. Also da finde ich schon, dass ich reduziere das jetzt mal auf Bobic. Ich hoffe, es klappt. Aber ich mag nicht davon träumen oder nicht daran denken, was ist eigentlich, wenn das jetzt wieder nicht klappt? Was
also
ist denn dann?
Solange er nicht Spielerverträge in einem Park auf einer Bank liegen lässt, wie damals beim HSV, ist erstmal alle Idioten. Nee, also mit Bobic, ja, ich kann das nur so unterschreiben. Ne? Was ist der Hoffnungsschimmer? Und der liegt jetzt letztlich wirklich bei Bobic. Und da fand ich jetzt, das ist passend, dass du das so sagst. Ich habe ja im Vorgespräch dir schon gesagt, letztens habe ich irgendwo gelesen, wie der Bobic quasi um Durchhaltevermögen und Geduld gebeten hat. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, dass er halt gesagt hat, ja, es ist momentan halt so, durch die ganzen letzten 2 Jahre bietet Hertha halt eine enorme Angriffsfläche für Spott, Kritik und was auch immer. Und der Begriff Big City Club spielt da auch eine Rolle. Und da hat er halt gesagt, ja, es ist aber auch leicht momentan auf Hertha einzutreten. Und die, die es sich leicht machen wollen, machen es auch. Und er bittet aber um Geduld und um Durchhalten bei den Fans und sagt, auch wenn es nicht für alle sichtbar ist, hier entwickeln sich schon einige Dinge in eine positive Richtung im Verein allgemein, aber als auch in der Mannschaft und er bittet da um Geduld. Tja, da bin ich mal gespannt. Ja.
Ich will noch mal was zu Korkut sagen. Er hat ja jetzt nicht alles in Schutt und Asche gelegt bei Hertha BSC.
Nee, heute. Gar nicht.
Ich habe das Spiel heute als kleinen Fortschritt wahrgenommen, weil sie spielerisch besser waren, weil sie zwei spielende Stürmer vorne hatten, die meines Erachtens ganz gut funktioniert haben.
Mhm.
Seien wir mal ehrlich, das hat bei Piontek und Selke in der Form nicht so funktioniert.
Korrekt.
Und sie haben einen 2-0 Rückstand aufgeholt, das macht mir Mut. Und
ja,
da muss man auch mal bei aller berechtigten Skepsis vielleicht auch gegenüber Korkut sagen, das hat er gut gemacht.
Ja, ich bin ja eher sowieso der optimistische Typ und so will ich es auch sehen. Man hat halt gesehen, es wurde wirklich versucht, spielerisch nach vorne zu kommen. Also auf eine andere Art und Weise, als es in den letzten Wochen und Monaten war, waren einfach so ein paar Spielzüge dabei, die einfach anders aussahen als das, was man zuletzt gewohnt war. Und wie du schon sagst, oder das Thema Mentalität, was ich angesprochen hatte, fand ich heute auch bei diesem Rückstand. Ich bin aufgrund dessen, was zuletzt so lief, davon ausgegangen, nach dem 2-0, das war's. Sag ich ganz ehrlich. Aber mit dem 2-1 und dann diesem Zurückkommen und auch dieser Steigerung in der zweiten Halbzeit, dann nochmal zu sagen, komm, wir müssen nochmal ein bisschen was dranpacken. Und dieses 2-2, das hat mich echt auch positiv beeindruckt, auch wenn ich gerne noch mehr gesehen hätte heute, nach so, wie die Möglichkeiten mal zwischendurch waren.
Würde ganz gerne zum Ausblick umschwenken. Wäre
Machen
das
wir.
Für dich okay oder hättest du noch was du
nö.
Loswerden
wir,
willst?
Wir haben eigentlich alles gemacht. Ich finde, in dem einen Spiel ist was passiert mit der Mannschaft, nachdem es erst scheiße lief. Anscheinend hat er auch in der Pause Sachen sagen können, die sie gut angenommen haben und auch dran glauben lassen haben, dass noch was geht. Das muss man dem Korkut vielleicht auch mal positiv anlasten. Ne? Eine Mannschaft in der Situation dahin zu kriegen, dass er das wirklich noch schafft, das Unentschieden. Fand ich, nee, ist gut. Sollte man, jetzt kommen wir zum Ausblick. Vielleicht können wir wirklich positiv ein bisschen vorausschauen. Mal gucken.
Ich würde den Ausblick gerne gar nicht so aufs Spiel lenken. Heimspiel gegen Bielefeld, musste gewinnen.
Kurz und knapp gesagt, ja.
Punkt. Also ja, wenn du noch so in Tendenz 20 Punkte haben willst bis zum Ende der Hinrunde,
ja,
da gibt's nichts. Vielleicht noch Punktgewinn in Mainz wäre super gegen Dortmund, keine Ahnung. Sind wir nur alles andere als ein Favorit, aber ja, das Heimspiel, da gibt's eigentlich nichts anderes. Ich würde ganz gerne aber mal einen anderen Ausblick machen. Hm. Und zwar einen Ausblick über die Spieler, die heute nicht gespielt haben. Erwähnt habe ich sie schon. Aber wenn ich jetzt mal an einen Selk denke, wir haben jetzt fast die Hinrunde abgeschlossen. Ein Pokaltor, kein Bundesligator, wird zuletzt kaum noch eingesetzt. Jetzt beim Spiel gegen Augsburg wurde er eingewechselt. Da kann man sich fragen, ob er da so eine gute Figur gemacht hat. Piontek war lange verletzt, hat dann ein Tor gemacht in der Bundesliga, ist jetzt auf der Bank. Er ist lange bei Hertha. Es sind das Personalien, wo eigentlich binnen dieses Wintertransfers oder binnen des nächsten Sommers vielleicht sich etwas bewegen kann oder muss, dann beim besten Willen, das kann doch zum Beispiel Selke, der jetzt gefühlt vierter Stürmer ist, das kann dem doch auch nicht gefallen. Das muss doch für den enttäuschend sein.
Ich denke ich auch. Ich bin noch mal gespannt, weil es kam jetzt auch irgendwo durch, dass ja der Bobic ihn schon im Sommer loswerden wollte. Ich glaube, das war zum Tausch auch mit Belfodil oder sowas. Aber da hat er selber nee gesagt. Und weil er auch, glaube ich, unter Dardai in der Vorbereitung ja eine gute Figur gemacht hat und auch von Dardai da so gelobt wurde. Aber letztlich, Stürmer wird an seinen Toren gemessen. Und in der Liga, da kam ja nichts. Ich finde den Selke eigentlich, es gab eine Phase bei Hertha, das erste Mal unter Dardai, da war, fand ich, war er unglücklich, aber war wirklich immer ein Unruheherd. Aber zuletzt, ja, ich befürchte fast, das könnte so ein Ding werden wie beim Wagner. Der geht zu einem Zweitligisten und dann legt er auf einmal los.
Wobei sein Leihgeschäft zu Bremen war ja auch nicht erfolgreich.
Ja, aber da war ja
also für ihn vor allem nicht.
Ja.
Bei Piontek?
Tja, weiß ich nicht. Ganz schwierig bei Piontek. Also ich hab immer bei Selke, nochmal auf Selke, immer gehofft, dass es ihm doch noch bei Hertha gelingt, aber ich befürchte, leider, das wird nicht mehr bei Hertha. Und mit Piontek, ja, der ist für mich immer noch so ein großes Fragezeichen. Ganz schwierig. Bei Klünter bin ich mal gespannt. Der ist ja jetzt, der kommt jetzt wieder zurück, ne? Also trainiert jetzt zumindest wieder mit dem Ball oder sowas, ne? Also da bin ich mal gespannt, ob der nochmal in der Rückrunde sich vielleicht rankämpfen kann und was der bei Korkut vielleicht noch für eine Rolle spielt.
Klünter ist schon so oft abgeschrieben worden, wie ich glaube, Dardai damals auch vorher bei Hertha immer. Da haben wir auch gesagt, da kommt wieder ein neuer, Dardai wird nicht mehr so oft spielen, er hat immer gespielt.
Also ja, genau.
Schauen wir mal.
Dardai und Schmidt war das immer. Die zwei wurden immer eigentlich abgehakt und da ferner liefen. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, Martin Dardai, denke ich, das wird interessant werden. Wobei ich mir auch halt auch vorstellen kann, je nachdem, wie Korkut spielen lässt, ein Torunariga kann auch mal linke Außenverteidiger spielen, geht auch. Wenn Martin Dardai zurückkommt, ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Vielleicht zaubert auch noch der Bobic irgendeinen Spieler aus dem Hut. Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Themen mehr auf dem Zettel. Und ich habe jetzt auch nichts mehr, wo ich jetzt wirklich noch sagen, da muss ich was loswerden. Nee. Das war aber wieder eine angenehme Therapiestunde.
Ja, also nachdem ich heute da doch ein ganz schönes Wechselbad der Gefühle im Spiel durchgemacht habe, war das jetzt sehr spaßig und sehr angenehm.
Also als du mir zwischendurch im Spiel eine SMS geschickt hast, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Und mit dem musst du heute, mit der Laune, musst du mit dem noch einen Podcast machen. Na, ja,
aber
toll.
Da war ich aber auch echt in dem Moment wirklich, gebe ich zu, das hat mich in dem Moment voll frustriert. Volle Pulle. Da war der Ofen aus, um mal wieder was mit Feuer zu bringen.
Ich weiß nicht, ob es... Ja. Naja, macht ja nichts. Der Jovetic hat ja die Kastanien aus dem Feuer geholt. Also
oh. Oh, der war auch gut, ja.
Gut. Ja, jetzt sind wir durch, glaube ich, würde ich sagen. Ja, dann eh noch ein schlechtes Wortspiel oder irgendeine schlechte Redewendung von mir kommen.
Ich bin gespannt auf die letzten drei Spiele. Wir überwintern im Pokal, alles toll.
Stimmt, das ist auch noch. Das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, wann das Pokalspiel ist. Aber es kommt ja auch, wann kommt Pokal gegen Union? Habe ich nicht aufgeschrieben. Was ich nicht aufschreibe, weiß ich nicht. Ist aber auch nicht so wahnsinnig wichtig. Das Spiel heute haben wir jetzt erstmal durch.
Ja.
Ja, es ist noch glimpflich ausgegangen. Vielen Dank fürs Mitmachen wieder.
Gerne.
Und dann war's das. Und ich wünsche allen eine gute Woche und
genau, bleibt gesund. Einen schönen Abend noch am zweiten Advent und bis zum nächsten Mal.
Genau, dann dann war's das. Howe.
Howe.